Sie hören den Kurier.
Es war ein enorm anstrengender und kräfteraubender Tag. Es sitzen nach wie vor Aktivistinnen und Freundinnen im Polizeianhaltezentrum in Gewahrsam. Jetzt aber sind wir mit einem riesigen Protest hier, den wir ganz spontan organisiert haben. Und ich glaube, wir haben gezeigt und zeigen das weiterhin, wie vehement wir für klimagerechte Politik einstehen. Und das hier ist ein guter Abschluss für einen sehr anstrengenden Tag.
Am Dienstag wurde das Protestcamp, das sich gegen den Bau der Stadtstraße in Wien stark macht, von der Polizei geräumt. Zahlreiche Aktivistinnen und Aktivisten mussten das Camp, das sie seit mehreren Monaten Tag und Nacht bewohnt haben, verlassen. Der Unmut bei ihnen war dementsprechend groß. Die Stadt Wien sagt, es gab keine andere Wahl, als das Camp zu räumen. Alle Bemühungen, ein konstruktives Gespräch zu führen, seien gescheitert. Lena Schilling, eine der Aktivistinnen der Bewegung Lobau bleibt, habt ihr ganz zu Beginn gehört. Sie hat am Dienstag nach der Räumung des Protestcamps bereits angekündigt, dass sie nicht aufgeben werden, sondern weiterkämpfen möchten. Aber was genau haben sie geplant? Welche weiteren Protestmaßnahmen wollen sie setzen? Die für das Straßenbauprojekt zuständige Stadträtin Uli Siemer von der SPÖ betont immer wieder, ihre Hand sei weiterhin ausgestreckt. Aber was soll das heißen und werden die Aktivistinnen und Aktivisten diese Hand annehmen? Mein Kollege Josef Gebhardt aus dem Kurier Wien Ressort hat heute Lena Schilling zum Interview getroffen und mit ihr genau über diese Themen gesprochen. Mein Name ist Caroline Bartosch, es ist Freitag, der 4. Februar 2022 und ihr hört den Daily Podcast des Kurier. Am Dienstag, den 1. Februar 2022, wurde das Protestcamp bei der U2-Station Hausfeldstraße von der Polizei geräumt. Seit rund 5 Monaten harrten dort vor allem viele junge Aktivistinnen und Aktivisten aus, um gegen den Bau der 3,2 Kilometer langen Stadtstraße in Wien zu protestieren. Beide Seiten, also sowohl die Aktivistinnen und Aktivisten als auch die Vertreterinnen und Vertreter der Stadt, sagen, dass sie mehrmals versucht haben, konstruktive Gespräche zu führen, aber jedes Mal gescheitert sind. Wie es am Dienstag bei der Räumung zugegangen ist und wie es überhaupt so weit kommen konnte, hört ihr übrigens in unserer Daily-Podcast-Folge von Dienstag. Also wenn ihr wollt, hört doch die einfach noch nach. Dass das Camp nun schließlich von der Polizei geräumt wurde, sorgte vor allem bei den Besetzerinnen und Besetzern für großen Unmut. Und den machten sie am Abend nach der Räumung mit einer kurzfristig organisierten Demonstration vor der SPÖ-Zentrale deutlich. Lena Schilling ist eine der Aktivistinnen und die Sprecherin der Bewegung Lobau bleibt. Sie hat am Dienstag bei der Demonstration in der Wiener Innenstadt gegenüber dem Kurier bereits angekündigt, dass sie nicht aufgeben werden.
Das hier ist die erste Reaktion auf diese Räumung, aber es wird weitergehen. Wir werden weiter zeigen, dass wir auch gegen die Stadtautobahn ankämpfen werden. Und ja, es werden Demonstrationen kommen, es werden Aktionen kommen, es werden Proteste kommen. Alles in allem, wir stehen gemeinsam und mutig jeden Tag.
Doch wie genau soll es nun weitergehen? Welche weiteren Protestmaßnahmen haben Sie geplant? Werden Sie wirklich rechtliche Schritte gegen die Polizei setzen? Und werden Sie die Hand, die laut der zuständigen Stadträtin Uli Siemer in Ihre Richtung ausgestreckt ist, annehmen? Mein Kollege Josef Gebhardt aus dem Kurierressort Wien Chronik hat Lena Schilling zum Interview getroffen und ihr unter anderem genau diese Fragen gestellt.
Frau Schilling, Bürgermeister Michael Ludwig hat gestern seiner Sicht nach das umsichtige Vorgehen der Polizei bei dieser Räumung betont. Wie haben Sie das vor Ort mitbekommen?
Also einerseits umsichtig, es wurde Pfefferspray eingesetzt, es sind 45 Aktivistinnen mitgenommen worden und 24 Stunden festgehalten worden im Polizeianhaltezentrum. Manche davon durften früher raus, aber dann hat die Landespolizeidirektion auch noch gemeint, dass wir irgendwie gewalttätig gewesen wären oder sogar selber Pfefferspray eingesetzt haben. Es hat sich dann im Nachhinein herausgestellt, dass ein Polizist mit dem Gegenwind sich selbst das Pfefferspray ins Gesicht gesprüht hat und immer wieder kommt es zu solchen Aufklärungen. Und es wurde zum Beispiel auch ein 12-Jähriger 1-2 Stunden lang von der Polizei festgehalten, bis der Vater ihn abgeholt hat. Also ich glaube, so ganz friedlich war das auf jeden Fall nicht und das Polizeiaufgebot war einfach ein Wahnsinn. Also es waren so unglaublich viele Polizisten und Polizistinnen vor Ort. Ja, und ich finde das Absurde an der Situation ist, man steht da, um 10.29 Uhr bin ich dort gestanden und habe gesehen, wie meine Freundinnen dort weggetragen werden, wie die Pfefferspray ins Gesicht bekommen. Und um 10.29 Uhr habe ich eine E-Mail von Uli Siemer bekommen, die mir schreibt, ihre Hand bleibt weiter ausgestreckt. Ja, ich finde, das ist ein sehr ambivalentes Signal.
Zu Uli Siemer möchte ich später noch kommen. Jetzt also noch kurz zu diesem Polizeieinsatz. Da gab es ja verschiedene Ungereimtheiten, eben diesen Pfefferspray-Einsatz, dann Besuch eines vermutlichen Zivilbeamten bei einer Mitstreiterin. Welche Maßnahmen werden Sie jetzt ergreifen, also um diesen Ungereimtheiten zu entgegnen?
Ich glaube, ganz klar ist, wir haben nichts zu verbergen und ich möchte, dass diese Dinge aufgeklärt werden, logischerweise. Dementsprechend haben wir uns schon an die Polizeistelle gewendet und werden das auch weiterhin tun und fordern einfach Aufklärung in diesen Fällen. Also ebenso wie bei dieser Pfefferspray-Attacke, wo sich dann herausgestellt hat, dass die Polizei einfach was Falsches behauptet hat, wurden jetzt auch in den letzten Tagen Tweets von der Polizeiseite gelöscht. Also ich würde mir wünschen, dass da eine saubere Kommunikation auch von Seiten der Staatsgewalt passiert.
Jetzt zur Räumung an sich, ist das nicht grundsätzlich ein völlig normaler Vorgang? Also wenn Aktivisten, egal also mit welchem Ziel jetzt, also einen Privatgrund besetzen, dass die dann irgendwann einmal geräumt werden von der Polizei?
Ja, natürlich ist das in einem Prozess immer wieder so. Ich glaube, es geht aber um die man muss sich das Gesamt anschauen und es beginnt eben mit Anfang bzw. Mitte Dezember, wo genau diese Baustelle von der Polizei als Veranstaltung aufgelöst wurde, als Kundgebung, als Versammlung. Also das haben sie gesagt und seitdem hatte man mit der Räumung rechnen können. Dann kamen diese Klagsandrohungen an 50 AktivistInnen, WissenschaftlerInnen, Minderjährige, so ein bisschen wahllos ausgeschickt. Und dann, und das ist, finde ich, das Verwirrende, die Stadt kommuniziert bis ganz kurz davor, wir sind interessiert an einer friedlichen Lösung, da kommt kein Gegensignal und plötzlich ist die Räumung. Also eine Räumung an sich, darüber kann man reden. Ich finde es schwierig, dass die Stadt Wien da so wieder so verschiedene Dinge kommuniziert und sehr lange meint, wir sind trotzdem an einer friedlichen Lösung und das ist nicht eine friedliche Lösung, ein Polizeiaufgebot von hunderten Polizistinnen gegen Aktivistinnen.
Die Stadträtin Uli Siemer publiziert Listen, wo ein Dutzend Gesprächstermine verzeichnet sind, die sie Ihnen angeboten haben will, um hier eben eine friedliche Lösung herbeizuführen. Und sagt, also Sie hätten das nicht angenommen. Ist das korrekt so?
Nein, wer hätte das gedacht, das ist nicht korrekt so. Ich werde auch irgendwann, wenn ich Zeit habe, eine Gegenliste dazu machen. Wir haben mehrmals öffentlich, und das kann man einfach nachlesen, weil wir haben es veröffentlicht, wir haben immer alles klar und offen kommuniziert, weil uns wichtig ist, dass wir nicht im Hinterzimmer irgendwas besprechen, sondern das ist was die Öffentlichkeit angeht. Deswegen haben wir 6 oder 7 Diskussionstermine veröffentlicht, wo wir sie eingeladen haben in die Uni Wien, in andere Gebäude. Es kam nicht mal eine Rückmeldung. Also wir haben nicht nur Sie eingeladen, sondern auch Michi Ludwig, Ernst Nevrivi und Co. Darauf kam nie eine Antwort. So, das war mal das Erste.
Dann aber kurz, ist es nicht verständlich, dass man solche Sachen nicht in der Öffentlichkeit besprechen will, wo man eben so eine Arena-Situation hat, also wo Demonstranten, Aktivisten kommen und so weiter, wo die Stimmung viel mehr aufgeheizt ist, als wie wenn man sich auf einem verschlossenen Ort zusammensetzt und ruhig miteinander diskutiert?
Ja klar, aber für uns wäre die Voraussetzung gewesen, dass wir davor öffentlich kommunizieren, dass wir uns zusammensetzen. Wir haben relativ breite Unterstützung in der Bevölkerung und wir möchten, dass ganz klar ist, wenn wir was wie machen, dass die Bevölkerung darüber informiert ist. Das heißt nicht, dass die Gespräche in diesem Setting stattfinden müssen. Und dann gab es Gespräche von einzelnen Besetzerinnen mit einzelnen Beamten der Stadt. Das ist diese Liste, die sie aufgeführt hat. Aber das ist in etwa so, als würde ich mich mit irgendwem aus der Sektion 8 von der SPÖ, die sind ja auch gegen die Stadtstraße, zusammensetzen und wir beschließen zusammen, dass wir das jetzt nicht bauen. Das funktioniert nicht. Niemand hatte die Legitimation davon. Das heißt, wir haben eine legitimierte Gruppe von Menschen bestimmt und wollten in ein Gespräch gehen. Das hat Uli Siemer immer wieder abgewiesen. Es gab dieses Kennenlernen im Rahmen von der 13- und 14-jährigen Aktivistin, die ja diese Klagsandrohung bekommen haben. Und Uli Siemer hat sich dann bei ihnen entschuldigt. In diesem Sinn sind wir dann ins Rathaus gegangen und haben ein erstes Kennenlernen veranstaltet. Da habe ich hier klar und offen kommuniziert, wir werden nächste Woche Termine vorlegen. Das haben wir gemacht. Wir haben am Montag daraufhin Termine vorgelegt, wo eine Delegation Zeit hat, für die nächste Woche. Das macht man so. Termine macht man eine Woche vorher aus, habe ich gedacht. Am Dienstag kam eine Mail zurück, dass ich doch am Mittwoch ins Rathaus kommen möchte. Ich habe geschrieben, dass sich das bei mir nicht ausgeht, weil ich auch arbeiten muss und andere Verpflichtungen habe. Dann kam am Mittwoch eine Einladung für Donnerstag, am Donnerstag eine Einladung für Freitag. So kann man sich das nicht einteilen. Und geendet hat es damit, dass uns Uli Siemer am Sonntag um 15 Uhr ins Rathaus zitiert hat und uns gesagt hat, sie möchte nicht über inhaltliche Dinge reden.
Jetzt ist es so, die Räumung ist passiert. Also das wird sich jetzt schwer aufklären lassen, also wer da wen was angeboten hat. Sima sagt auf jeden Fall, Ihre Hand ist weiterhin ausgestreckt. Werden Sie dieses Angebot annehmen?
Wir haben bereits darauf geantwortet und haben wir auch veröffentlicht und haben auch gesagt, dass wir weiterhin Interesse haben über inhaltliche Gespräche, wie man die Donaustadt besser anbinden kann und wie man die Stadtstraße adaptieren kann, was das ist. Das möchte die SPÖ aber nicht. Und das ist so schade, weil die SPÖ auch seit Jahrzehnten schon Mobilitätskonzepte vorliegen hat, die umgesetzt werden könnten.
Mhm. Wie wird es jetzt mit den Protesten an sich weitergehen? Weil es gibt ja noch eben zwei Locations, wo Aktivisten von Ihnen vor Ort sind.
Der Protest wird weitergehen. Und ich glaube, das ist, was wir auf jeden Fall sagen können. Die letzten 5 Monate wurden wir ganz oft unterschätzt. Und wir sind nicht ein paar Spinner, sondern wir sind eine große, starke, dynamische Bewegung, die jetzt schon wahnsinnig viel erreicht hat. Und diese Straße wird 5 Jahre lang gebaut. 5 Jahre lang, wo wir Zeit haben, auch dagegen weiter aufzustehen. Und das werden wir tun. Und wir werden weiter Protest und Widerstand leisten, weil wir können die Gesellschaft nur mit Mut und Blick in die Zukunft gestalten.
Was haben Sie denn erreicht?
Dass zum Beispiel der Lobautunnel abgesagt wurde. Ich finde, das ist ein relativ historischer Erfolg, der auch immer wieder an uns zurückgeht, weil klar ist, dass das nur passiert ist, weil wir den Druck gemacht haben. Genau.
Also Sie haben die Ministerin dahingehend beeinflusst, dieses Projekt zu canceln sozusagen.
Ja, das haben, glaube ich, grüne Politikerinnen auch schon so gesagt, ja.
Okay. Stichwort grüne Politikerinnen. Die Grünen sind ja jetzt natürlich auch sehr großer Aufregung, aber auch NGOs wie Global 2000 und Greenpeace. Haben Sie hier nicht manchmal das Gefühl, dass Sie von diesen Gruppen und den Parteien auch instrumentalisiert werden?
Nein, überhaupt nicht, weil wir ja viele Organisationen sind, die zusammenstehen. Also das ist ja das Gute an solchen Bewegungen. Ich stehe nie alleine. Ich stehe hier gerade als Sprecherin für eine unglaublich große Gruppe an Menschen mit verschiedenen Meinungen. Das ist Fridays for Future, das ist der Jugendrat, das ist System Change und Climate Change, das ist Extinction Rebellion. Und all diese 4 Gruppen zusammen ergeben ein wahnsinnig starkes politisches Subjekt, das alleine handlungsfähig ist. Und daraus hervorgeht, dass wir natürlich selber Entscheidungen treffen. Und es ist auch klar, dass das im Interesse von manchen anderen Leuten ist. Darum geht es gar nicht. Aber wir treffen unsere Entscheidungen in einem Plenum, basisdemokratisch, in sehr langen Prozessen. Ich fühle mich nicht vereinnahmt. Manchmal ist es nur anstrengend.
Verstehe. Jetzt gab es ja nach der Räumung eine große Demonstration vor der SPÖ-Zentrale in der Löbelstraße. Jetzt ist es allerdings so, dass gerade die Stadtstraße unter der Ägide von grünen Verkehrsstadträtinnen geplant wurde die letzten Jahre und auch die grüne Verkehrsministerin jetzt explizit diesem Projekt grünes Licht der Stadtregierung gegenüber gegeben hat. Müssten Sie nicht eigentlich auch vor der grünen Zentrale beziehungsweise vor dem Ministerium von der Frau Gewessler demonstrieren?
Ich glaube, alle Menschen, die mich ein bisschen kennen und die das schon länger verfolgen, wissen, dass ich die erste Person bin, die genauso gegen die Grünen schießen wird. Ich habe da keine parteipolitischen Präferenzen. Nur gerade jetzt liegt es in der Verantwortung der Stadt, diese Straße zu bauen. Und gerade jetzt haben wir ein ganz klares Verhältnis, wo wer steht. Und wir haben auch einen ganz klaren Ansprechpartner, und das ist die Stadt. Und sich dazu zerfledern, fände ich auch politisch-taktisch gerade falsch.
Letzte Frage. Heißt Ihre Position, dass grundsätzlich gar keine Straßen mehr gebaut werden können?
Nein. Es ist ganz klar, dass weiterhin Straßen gebaut werden müssen. Es heißt aber auch, und ich glaube, da müssen wir gut überlegen, wie wir das machen, dass wir das mit Verstand machen müssen. Es werden jetzt schon in anderen Ländern große Straßen zurückgebaut und wir können uns nicht leisten, 2022 sowas wie eine Stadtautobahn zu bauen. Und diese Straße erfüllt jedes Kriterium einer Stadtautobahn. Es wird nur nicht so genannt, weil das in der UVP als Gemeindestraße abgesegnet wurde. Nur ehrlich, von den 6 größten globalen Krisen sind 5 ökologische und die 6. sind Massenvernichtungswaffen. Ja, wir können weiter Straßen bauen, aber nein, wir können uns nicht leisten, die nächsten 5 bis 10 Jahre Straßen zu bauen, die dann fertig sind. Und dann wollten wir unsere Klimaziele erreicht haben. Wie soll sich das ausgehen? Also ich glaube, jeder Mensch, der rechnen kann, und dem ist das bewusst, dass wenn wir jetzt 5 bis 10 Jahre brauchen, um diese Straßenbauprojekte umzusetzen und wir 2040 klimaneutral sein wollen, sollen wir die dann 10 Jahre wieder zurückbauen oder wie soll sich das ausgehen? Also ich glaube, das wäre der Standpunkt.
Ist das wirklich eine Autobahn mit Tempo 50?
Es ist eine Stadtautobahn, verifiziert auch von VerkehrsexpertInnen, die genau die Kriterien erfüllt, nämlich keine Gehsteige, kaum Kreuzungen, keine Bäume, keine Begrünung. Es ist tatsächlich einfach nur eine Straße für Autos, die in den Auffahrten 6 Spuren hat und sonst 4 Spuren. Und dieses Tempolimit 50, deswegen ja Stadtautobahn.
Okay, dann sage ich herzlichen Dank für das Gespräch.
Sehr, sehr gerne.
Das war ein Interview von meinem Kollegen Josef Gebhardt mit der Aktivistin Lena Schilling. So, und was gibt es heute sonst noch so zu wissen? Der Corona-Impfpflicht steht nun endgültig nichts mehr im Weg. Bundespräsident Alexander Van der Bellen hat am heutigen Freitag das verfassungsmäßige Zustandekommen des Bundesgesetzes über die Pflicht zur Impfung gegen Covid-19 beurkundet. Das hat die Präsidentschaftskanzlei mitgeteilt. Kurz darauf erfolgte auch die Gegenzeichnung durch Bundeskanzler Karl Nehammer. Nächster Schritt ist nun die für morgen geplante Kundmachung. Tag darauf tritt das Gesetz dann in Kraft. Alle Infos zur Impfpflicht, für wen sie gilt und ab wann wer gestraft wird, lest ihr wie immer auf kurier.at. Und nun ist es fix, der ORF wird die geplante Impflotterie nicht umsetzen. Neben dem Argument, dass die journalistische Unabhängigkeit unter dem Milliardenprojekt leiden könnte, gibt es vor allem rechtliche Bedenken. Knapp gesagt, das ORF-Gesetz gibt es einfach nicht her, dass ein öffentlich-rechtliches Medienunternehmen eine Lotterie durchführt. Ganz will die Bundesregierung die von ihnen geplante Impflotterie jedoch noch nicht aufgeben. In einem kurzen Statement, das heute versandt wurde, heißt es etwa: Die Bundesregierung arbeitet derzeit an der Entwicklung rechtskonformer Alternativen, auch mit anderen möglichen Partnern. Auch die Verschiebung um einige Monate wird als Option geprüft. Von Seiten der Opposition gibt es für das Scheitern der Impflotterie herbe Kritik. SPÖ-Vizeklubchef Jörg Leichtfried hat am Freitag eine sofortige Klarstellung von der Regierung verlangt, wie es um das Projekt steht. Für NEOS Generalsekretär Douglas Hoyos zeige sich damit einmal mehr, dass die Regierung einfach nicht zu solidem Krisenmanagement fähig ist. Über alle weiteren Entwicklungen halten wir euch aber natürlich am Laufenden. Damit war es für heute von uns. Wenn euch unser Podcast gefällt, dann abonniert ihn doch auf Apple Podcasts, Spotify und überall, wo es sonst noch Podcasts gibt. Ton und Schnitt von Dominik Kanzian, produziert von Elias Nadmesnik. Mein Name ist Caroline Bartosch. Ich wünsche euch einen schönen Freitagabend und hört doch auch morgen wieder rein. Da haben wir wieder eine Club 3-Folge für euch. Diesmal mit Sigrid Maurer, Clubobfrau der Grünen.